1. Nur für Erwachsene.
Hurra, hurra, der Bus ist da. Nach Afri und Antarktika.
FKK, Juckreiz waren das. Mit dieser lustigen Sommermusik aus einem verschwundenen Land namens DDR leiten wir über zu einer Serie, in der es allerdings weniger um Urlaub am FKK geht, sondern um eine Geschichte, die ganz, ganz viel ist. Die ist Spionage-Thriller, die ist Rache-Drama, die ist Road-Movie, die ist Actionfilm, böse Politkomödie und das alles so atemberaubend und schön und schnell und tragikomisch, wie man das nur selten zu sehen bekommt. Es geht um Cleo. Die erste Staffel um die ehemalige Auftragskillerin im Dienste der Stasi war so erfolgreich, dass sich Netflix entschlossen hat, eine zweite Staffel zu machen. Die startet übermorgen, also noch zweimal schlafen, aber wir feiern das jetzt schon. Mit Jella Hase, mit Dimitri Schad und den beiden Autoren Bob Conrad und Richard Kropf. Herzlich willkommen. Und damit ist das Wohnzimmer voll. Schön, dass ihr da seid. Wie ist die Nervosität? Ich meine, ihr habt jetzt so lange an der Serie gearbeitet. Ist man da irgendwie, Jella, so, übermorgen geht's los? Oder ist der Schnee von gestern?
Doch, man ist auf jeden Fall aufgeregt. Immer. Glaube ich, ehrlich gesagt. Also zumindest geht es mir so. Wir haben aber jetzt das große Glück, dass wir schon zusammen gucken konnten. Ja. Und deshalb da nicht so ganz ins kalte Wasser springen. Also wir wissen, was uns erwartet. Und das mögen wir.
Genau. Das werden wir jetzt nicht allzu sehr spoilern. Aber vielleicht erstmal mal zusammenfassen für alle, die das zufällig verpasst haben im letzten Jahr. Cleo, gibt es, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen. Soll ich das zusammenfassen oder wollt ihr das?
Du machst das immer so schön, ja, oder?
Ja,
das ist ja das, was man Pitchen nennt, oder? Also beim Drehbuch beziehungsweise...
Ganz genau, ja.
Okay, gut, dann versuche ich das mal. Also, Auftragskillerin im Dienste der Stasi, habe ich schon gesagt. Das ist Cleo, gespielt von Jella Hase. Bis sie eines Tages nach einer erfüllten Mission von ihren eigenen Leuten aus fadenscheinigen Gründen festgenommen und verurteilt wird. Also das ist jetzt alles noch erste Staffel. Im Gefängnis erfährt sie die Hölle auf Erden, doch dann fällt die Mauer, sie kommt frei und findet heraus, wer ihr das alles angetan hat, begibt sich auf einen Rachefeldzug. Ist das soweit erstmal richtig?
Ja.
So gut haben wir das nie gepitcht, ehrlich gesagt.
Okay, darf ich bei euch einsteigen bei Haribo? Ja, okay, genau, dazu kommen wir später. Also das ist im Prinzip die Vorgeschichte, an das sich jetzt die zweite Staffel anschließt. Das hört sich so an wie so eine Mischung aus Monte Cristo und Kill Bill. Ihr nickt heftig. Also das ist aber trotzdem etwas ganz anderes. Das ist eine sehr eigenständige, ungewöhnliche und großartige Geschichte. Bevor wir erzählen, wie es weitergeht, vielleicht erstmal das Personal vorstellen. Cleo, wenn du, das würde ich jetzt dir überlassen, zu sagen, wer ist ein Cleo? Also jetzt so charakterlich, was ist denn das für eine Schnalle?
Ja, schwierig. Ich habe sie richtig doll in mein Herz geschlossen mittlerweile, ja. Muss ich sagen. Cleo ist jemand, ja, die ist sehr impulsiv, die stolpert so auch über ihre eigene Courage, aber ist auch ganz liebesbedürftig. Mhm. Und sehr direkt, sehr unangepasst, das finde ich immer sehr angenehm. Die verhält sich nicht, die muss sich nicht verhalten, die ist irgendwie... In your face, würde man
ja, in die Fresse, sagen. Kann man genau. Auf Deutsch sagen, ne? Genau. Sven ist ihr Gegenspieler, ne? Also wenn man so will. Sven ist der Polizist aus West-Berlin, Dimi.
Korrekt.
Genau. Der ist ja nun irgendwie, also nicht nur Gegenspieler, sondern auch Gegenentwurf, oder?
Ja. Ja, also während so Cleo im Dienste der Sache steht und so diesem System, für das sie gearbeitet hat, ihr Leben gewidmet hat und ihre Fähigkeiten gewidmet hat, hat Sven beschränkte Fähigkeiten und widmet sie ausschließlich sich selbst. Und damit geht er dann auf die Jagd ihr hinterher, so in diesem großen... ja, westeuropäischen und amerikanischen Versprechen von irgendetwas Großes müsste mir doch in meinem Leben passieren und das ist jetzt das Große, was mir passiert. Und da geht er dann auf die Jagd danach. Also er ist ein sehr stark individuell denkender Mensch.
Das hast du sehr schön formuliert. Ich würde sagen, es ist ein schnöseliger Trottel.
Was?
Es gibt also eine ganz kurze Sequenz, also 11 Sekunden, die habe ich mal rausgeschnitten, die das Verhältnis der beiden sehr schön beschreibt.
Oh Gott, verdammt!
Sven, was machst du hier?
Ist das dein Ernst? Du wirfst mit einer gottverdammten Handgranate nach mir und du fragst mich, was ich hier mache?
Ach, stell dich nicht so an.
Ja, also das ist sehr, sehr kurz. Und ich meine, so es wird dann schon komplexer mit den beiden. Jetzt mal an euch beide die Frage, Bob und Richard. Also ihr habt euch das zusammen mit Hanno Hackford, ihr seid die Haribos, das ist die Zusammenfassung eurer Vornamen, ausgedacht. Wie kam Cleo in die Welt? Also was war der erste Impuls zu sagen, so eine Figur zu erfinden?
Also die Grundidee, die wurde uns geschenkt tatsächlich. Der Grundgedanke war, warum nicht mal der Graf von Monte Cristo zur Wendezeit erzählen? Und das war dann Bobs Idee, glaube ich, der gesagt hat, lass uns daraus eine Gräfin machen. Und das ist spannender und spaßiger. Und dann war ziemlich schnell klar, wir wollen aber keine eiskalte Killerin erzählen, sondern eine Figur, die auch zugänglich ist und die man, mit der man auch Spaß hat und die man auch mag. Und uns war von vornherein eigentlich klar, das kann nur eine spielen. Richtig, Bob?
Absolut, ja. Es war ziemlich schnell klar, dass Jella das sein muss. Und wir haben dann, als wir an der Geschichte gearbeitet haben, uns einfach, hauptsächlich Hanno und ich, weil Richard noch ein bisschen zu jung war damals, die Geschichten von damals erzählt. Und dann wurde ziemlich schnell klar, wir wollen kein Historiendrama machen, was uns, glaube ich, nie in den Sinn gekommen wäre, sondern die Zeit eher so erzählen, wie sie sich angefühlt hat und nicht, wie sie war.
Ja, genau. Also das ist das ja auch das Interessante an der Serie. Sie spielt noch, also in der Übergangszeit DDR-West, ne? Also DDR wird quasi abgeschafft und dann kommt der Westen. Und in diesem Umfeld, beziehungsweise in dieser Zeit, spielt sich diese Geschichte ab und auch diese Spionagegeschichte, wo dann plötzlich verschiedene, spielt ein roter Koffer eine Rolle, nämlich Honeckers roter Koffer mit interessanten Plänen. Und da reißen sich dann KGB und CIA und so weiter, also dann wird es dann groß und so weiter. Wenn ihr sagt, ihr habt schon immer Jella gedacht, wie weit konntet ihr beide, also Dimi und du, Jella, eure Figuren dann eigentlich auch noch mitgestalten? Also es gibt zum Beispiel bei dir, Jella, so eine lustige, wie nennt man das, dieses...
Ne? Geräusch.
Dieses lustige Geräusch, also diese kleinen, wo man immer sagt, man ärgert sich. So, und das ist das, hast du das mitgebracht? Oder wo ihr dann auch wirklich die Figuren mitgestaltet habt und ihr so eigene Spleens erfunden habt für die?
Ja, das klingt so abgedroschen, aber es war wirklich eine ganz tolle, schenkende Zusammenarbeit. Also, die Grundidee kam natürlich, also die Rolle, die gab's, und dann durfte ich da so meinen Senf zugeben. Ich weiß noch, da Richard ist mit mir, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber wir waren spazieren. Bitte. Und ich wusste nicht so genau, also ich konnte die Serie ganz lange nicht begreifen, was das wird. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn das Besondere an dieser Figur? Und dann hat Richard wirklich gesagt, hat mich angeguckt und hat gesagt, du. Und dann war ich so, oh Gott, das ist ja das Schlimmste, oh Gott. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich mal mutig sein. Und dann ist das wirklich in ganz toller Zusammenarbeit, auch noch mit unserer ersten Regisseurin Vivian Anderegen und Janu Ben Chabanet, ganz gemeinschaftlich entstanden und gewachsen. Also, wie es dann meistens eigentlich so ist, oder?
Ja. Im besten Fall. Also wir haben ja nur die Aufgabe, das irgendwie zu konzipieren und denken uns da so Figuren aus, aber wir sind extrem darauf angewiesen, dass wir gute Schauspieler haben, die das auch interpretieren, und das haben Jella und Dimi einfach fantastisch gemacht. Also da ist so viel noch durch die beiden dazugekommen, was nicht auf dem Papier stand, und das hat sich so gegenseitig befruchtet, und ich glaube, das war eine ideale Kombination.
Wenn man jetzt mal guckt, was in der zweiten Staffel passiert, also ich habe schon angedeutet, wir dürfen auch nicht zu viel spoilern. Was aber, glaube ich, man schon sagen kann, was in der ersten Staffel ja auch schon eine Rolle spielt, die beiden Figuren, also Sven und Cleo, da ist was, ne? Also so, das ist so, ne? Es kommt zum Äußersten auch irgendwann. Passiert es in der ersten Staffel? Oder habe ich das jetzt schon? Ja, genau, das kann man also schon sagen. Okay, und diese Geschichte, es ist... Also diese Liebesgeschichte, die nie so richtig zum Zuge kommt, weil da gesellschaftliche und politische Interessen natürlich dagegen sprechen. Ich wollte gar keine Frage stellen.
Eben, es waren einfach nur schöne Feststellungen.
Okay. Punkt. Dazu neigt man. Ach so, ich wollte eigentlich, wie die Liebesgeschichte weitergeht, das können wir ja vielleicht auch noch offen lassen, aber was jetzt eigentlich verhandelt wird in dieser, also ich habe schon gesagt, CIA, KGB reißen sich um den roten Koffer. Es gibt eine Idee, was mit der DDR passiert, beziehungsweise auch nicht passiert, was auch mit dem Westen passiert, nämlich im Prinzip eine alternative Geschichte. Die BRD von der DDR geschluckt, ne? Und wird Teil der Sowjetunion. Das ist, glaube ich, der große Plan, oder?
Ja, exakt.
Oh, okay, es war auch keine Frage. Aber vielleicht könnt ihr so ein bisschen umreißen, was eigentlich passiert in dieser zweiten Staffel.
Also, es geht so einerseits, wohin politisch das Land und was für eine Zukunft es steuern wird, und gleichzeitig wird so die Vergangenheit von Cleo entblättert, die dazu geführt hat, warum sie so ist, wie sie ist, warum sie so handelt, wie sie handelt. Und wir begegnen ganz vielen anderen Figuren wieder, die wir in Staffel 1 schon kennengelernt haben und die sich dann auch weiterentwickeln in dieser Zeit, die denen einiges abverlangt.
Das stimmt, das ist ja auch diese Übergangszeit, also DDR ist noch da, also es ist quasi alles im Umbruch, und was ich auch toll finde, ihr erzählt so dieses unaufgeräumte Ostberlin, ohne das Ostberlin wirklich zu erzählen, das ist so ein Hintergrundrauschen, aber man kriegt irgendwie Techno, man hat so eine Idee, wie improvisiert wurde, also plötzlich so eine Art von Tresor, also wie so diese Technokultur wurde, ohne dass das jetzt in den Vordergrund gespielt wird, aber man kriegt so dieses unaufgeräumte Ostberlin, wo so vieles möglich war auch. Wir reden gleich weiter, auch über die Art und Weise, wie diese Serie erzählt wird und diese Zeit erzählt wird. Aber wir hören jetzt Jella mit dem Song, der eigens dafür geschrieben wurde von Johnny Klimek, nämlich Wenn der Wind von Osten weht. Jella Haase alias Cleo. Wenn der Wind von Osten weht, Jella Haase alias Cleo, die zweite Staffel startet übermorgen bei Netflix. Nach wie vor bei uns Jella Haase, Dimitri Schad und die Drehbuchautoren Bob Konrad und Richard Kropf. Was ich so beeindruckend finde, und da würde ich euch gerne fragen, wie gesagt, wir haben ja diese Geschichte schon verortet, das spielt jetzt nicht nur in Berlin, sondern es geht dann auch woanders hin, darüber reden wir gleich, aber wie diese Geschichte erzählt wird, also dass jetzt nicht ein Osten behauptet wird, wie er gewesen ist, sondern wie er gewesen sein könnte. Das heißt, diese Ausstattung, es ist sehr, sehr bunt, es ist sehr schrill, es ist, selbst die Ostautos, die Wartburgs sehen cool aus plötzlich, die sehen aus wie richtig coole Autos, was sie nicht waren, aber so sehen sie aus und sind trotzdem die gleichen Autos. Also es geht nicht um Authentizität, sondern ich habe das eher als so eine Art, okay, das ist eine Fantasie DDR, die hat aber trotzdem was sehr, sehr Wahres und Wahrhaftiges. Vielleicht könnt ihr mal erzählen, ihr seid ja beide aus dem Westen, mehr oder weniger, oder?
Ja, genau. Mhm. Also der Gedanke war, der Grundgedanke eben, dass man erzählt nicht, wie es war, sondern wie es sich anfühlt. Und darüber hinaus haben wir gesagt, wir wollen, dass sich das Ganze so ausschaut wie eine Comic-Verfilmung ohne Comic. Also es ist alles überhöht und es zeigt eher emotionale Zustände als die Realität. Und dann kam wirklich das hervorragende Szenenbild von Isabel von Forster, die wirklich tolle, tolle Arbeit gemacht haben mit dem gesamten Team. Die war eben die Aufgabe zu sagen, wir stellen die Räume nicht dar, wie es wahrscheinlich ausgesehen hätte, wenn man in einem Haus irgendwo in der DDR ist, sondern wie es sich für Cleo anfühlt. Mhm. Deshalb ist Cleos Welt warm und bunt, weil es eben Heimat ist und Zuhause. Und der Westen eher kühl. So, das ist so der Grundgedanke, der dann aufkam.
Ja. Ich habe auch gesagt, es ist ja so eine, also alle möglichen Genres sind da drin. Ne? Es ist ein Spionage-Thriller, Polit-Drama, mehr oder weniger böse Polit-Komödie. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist auch eine Familiengeschichte. Also all das. Und es ist nicht nur schräg, sondern es ist von den Temperaturen auch so unterschiedlich. Das heißt, es berührt mitunter, weil Cleos Geschichte einfach auch eine sehr, sehr dunkle ist und eine, die zum Schluss hin aufgelöst wird, was wir natürlich nicht jetzt weiter erzählen werden, dazu müssen Sie das gucken. Habt ihr so in Genres gedacht, als ihr das geschrieben habt? Oder habt ihr gedacht, lass uns einfach spinnen, lass uns irgendwie unser eigenes Genre erfinden?
Ja, genau, letzteres. Also es gibt ganz viele Sender, da muss man sagen, wir machen jetzt ein Drama oder wir machen jetzt eine Komödie und dann haben die verschiedene Abteilungen und dann wird es da bearbeitet. Und das wollten wir nicht. Und wir hatten ein irrsinniges Glück mit Netflix, die uns gesagt haben, macht einfach mal. Und wir haben das eben vermischt. Wir haben versucht, da sehr wohl einen emotionalen Zugang zu der Figur zu bauen, aber gleichzeitig zu jeder in jedem Moment unterhaltsam zu sein und lustig und trotzdem auch eine Spannung aufzubauen. Das war ein bisschen knifflig, aber irgendwie hatten wir so einen Spaß zu dritt daran, das zu entwickeln. Und das hat sich dann übertragen und dann haben alle mitgezogen. Und es war natürlich irgendwie ein großes Risiko, aber es ist gut ausgegangen. Und vor allen Dingen vor der Premiere der ersten Staffel, da waren wir schon extrem nervös. Jetzt geht es so ein bisschen besser.
Ja. Wenn jetzt eure Figuren, also das, die haben euch ja auch einiges abverlangt, also vor allem dir, ne, Jella, also die muss ja ordentlich, das sind Action-Szenen, du hattest zwar teilweise einen Stunt, die hatten wir übrigens hier, deine Stuntfrau, vor ein paar Wochen, aber das ist ja auch eine körperliche Herausforderung für dich gewesen. Was musstest du neu lernen auch? Also was, wie musstest du diese Figur dich auch, dir auch körperlich erschließen?
Ja, ich habe erstmal, also Cleo sowieso, dass die so wütend ist, war für mich neu. Ich habe, glaube ich, als Jella, ich bin sehr harmoniebedürftig. Und diese Wut, die habe ich ganz lange nicht verstanden. Die konnte ich nicht greifen. Und in der ersten Staffel hat mir das extrem geholfen, eben so viel Sport zu machen, so viel zu trainieren. Und da habe ich Cleo in meinem Körper gespürt, angefangen zu spüren und sie eben in den Momenten, wo sie so wütend ist, am meisten zu fühlen. Und das war extrem interessant für mich, das, sag mal, so eine Figur aus so einer Körperlichkeit zu entwickeln. Das war, glaube ich, schon herausfordernd, aber ganz toll. Also ich habe mich selten so stark gefühlt.
Wie stark hast du dich gefühlt, Dimi? Also dein Sven ist ja eher, das ist ja so ein bisschen despektierlich, man hat ihn total lieb, ne? Also in seiner schnöseligen Trottigkeit. Aber
mir wird oft unterstellt, dass Sven so ist wie ich.
Ach wirklich, ja?
Ja,
wirklich?
Ja, von Freunden wird mir das oft gesagt. Ich persönlich sehe das nicht so. Ich,
aber wenn man dir
ich
sagt,
spiele sehr gekonnt Fremdfiguren, aber ich würde schon sagen, dass ich für Sven jetzt keine besonders großen Stretches machen musste, schauspielerische
Aber Natur. Du hattest einmal, hast du dich gezerrt?
Ja, einmal habe ich mich gezerrt, aber genau, weil ich einfach so wahnsinnig unfit bin. Das ist dann
aber auch wirklich, in beiden Staffeln.
In beiden Staffeln tut mir die ganze Zeit weh, weil einfach mein Körper langsam aber sicher auf den Abgrund zusteuert. Und jedes Mal, wenn Daniela doch sagt, komm, wir machen mal aufwärmen. Und dann hüpft die und macht so Übungen mit mir. Und nach ungefähr 20 Sekunden bin ich einem Herzinfarkt sehr nah. Also nein, ich werde aber auch aus den Stunt-Sachen immer rausgelassen. Sven muss ja immer draußen bleiben.
Ja,
weil er es halt auch nicht besser kann.
Was er aber gut kann, er kann so 80er, ausgehende 80er-Jahre-Anzüge tragen. Und ich habe irgendwo, genau. Also diese Miami Vice-Ausstattung. Ja. Und die wolltest du dir gerne irgendwie auch wirklich für das... Also wenn du sagst, die Figur ist so wie du, du wolltest dich auch so anziehen wie diese Figur mit diesem komischen 80er-Jahre-Anzug.
Ja, weil das hat tatsächlich so gepasst, weil das ist so zum Beispiel wirklich eine Sache... Also es gibt so Fotos von der allerersten Anprobe und da ist Sven noch so hypermaskulin gedacht in so einem Jeanshemd mit abgeschnittenen Ärmeln und sowas, so ein bisschen einem Chuck Norris-Verschnitt. Meine Arme sind absolut lächerlich dafür zum Beispiel und auch ansonsten ist mein gedrungener Körperbau nicht dazu...
Übertreibt
so,
man nicht.
Nein, aber es wirkt dann einfach nicht so und bei jemand anderem hätte das vielleicht gewirkt und auf einmal ist das dann die Richtung, in die eine Figur gehen kann. Also das ist tatsächlich das Tolle und es ist nicht nur die Ausstattung, dass man auf einmal in einem einem Raum, wo die Tapete so krass bunt ist, da spielst du ja nicht naturalistisch Vorabendserie. Das machst du ja dann nicht. Du spielst ja anders. Und genauso in den Klamotten hat es dann auf einmal etwas, man probiert aus und auf einmal findet man einen Teil. Und das war zum Beispiel bei den Anproben wirklich zufällig, dass Ramona, unsere Kostümbildnerin, einfach ein so quietschgelbes Jackett hatte.
Ja.
Und das habe ich dann anprobiert, obwohl es eigentlich gar nicht so dafür gedacht war. Und irgendwie hat sich das richtig angefühlt. Und dann sind wir in diese Richtung irgendwie immer weitergegangen. Und dann kamen die kurzen Hosen und dass man diese Socken sieht. Und das ist ja auch so ein organischer Prozess. Und deswegen, und dann hat sich das auf einmal sehr gut auf mir angefühlt.
Ja. Was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, vielleicht trügt dieser Eindruck, die Frauen sind ja irgendwie alle tough, die haben es faustdick hinter den Ohren. Die Männer sind entweder drogensüchtig, Trottel, korrupt oder alles zusammen. Sowohl die, also das ist aber auch irgendwie, ist das so intuitiv auch passiert? Sagt es so, die
ist das, ist das
so?
Euer Blick auf den Zustand der Männlichkeit in den frühen 90er Jahren?
Haben wir uns da so schematisch zu Gedanken gemacht?
Nee, ne?
Ich glaube nicht, Bob, oder?
Das ist aber auch wirklich so ein bisschen entstanden, wenn man natürlich eine...
Doch alles, du hast doch immer gesagt, das sind alles alte Freunde von dir, die da abgebildet werden.
Psch, das solltest du doch jetzt nicht sagen, die hören vielleicht zu. Also das ist natürlich auch ein bisschen so entstanden, wenn man eine Frau als Hauptfigur in den Mittelpunkt drückt und dann haben wir da Spaß dran gefunden. Und das ist auch mit dem Casting von Karen, die dann auch immer gesagt hat, man schreibt so natürlich so ein Automatismus ist das, dann kommt ein LKW angefahren, der überfährt jemanden, dann steigt der Fahrer aus. Und dann sagt sie, ja, aber es könnte ja auch eine Frau fahren. Mhm. Und dann, ja, stimmt. Und dann haben wir angefangen, alle Rollen also die Hauptrollen weiblich zu machen. Und das hat einen Riesenspaß gemacht, weil das dann einfach auch wieder einen anderen Look ergibt. Weil man fährt so einen Film und da hat solche Automatismen. Und wenn man die mal durchbricht, macht das einen irre Spaß.
Ja, apropos Spaß, wir müssen langsam zum Ende kommen, wo wir noch ewig weiter können. Letzte Frage, Cameo-Auftritte? Macht ihr ja gerne mal, ne, Richard? Ich meine, dich gesehen zu haben, auch in der zweiten Staffel. In der ersten warst du da nicht?
Nee, ich war nur in der ersten dabei. Ja. Und da bin ich absolut in eine Falle getappt. Das passiert mir jetzt auch nicht mehr. Da hat man dann am Set kurzfristig entschieden, was nicht im Drehbuch stand übrigens, dass ich der Polizist, der da von mir gespielt wurde, bitte übergeben soll.
Genau.
Dann hat man mir eine Mischung gereicht, die war, ich glaube, was irgendwas Fanta gemischt mit Joghurt und irgendwelchen komischen Stückchen drin. Ja, das war Flocken, Haferflocken, ja. Und das war nicht so schön. Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal nicht mehr.
Okay, dir, Bob?
Ich wurde reingeschrieben, aber von Hanno. Ich bin der Leiter der Wehrsportgruppe Konrad und bin eigentlich erschossen worden, bevor ich eigentlich auftrete.
Okay, also allein schon wegen dieser Cameo-Auftritte in der ersten Staffel der kotzende Polizist Richard Kropf und hier dann in der zweiten Staffel Bob in der Wehrsportgruppe Konrad, kann man diese Serie gucken. Aber es gibt viele andere Gründe, sie zu gucken. Die zweite Staffel läuft ab übermorgen, 6 Folgen auf Netflix. Und sie ist so, das kann man, glaube ich, schon mal spoilern, so geschrieben, dass es eine dritte Staffel geben muss.
Wir würden uns sehr freuen.
Wir uns auch. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung. Ja.